Deutschlandfunk, die Informationen am Morgen. Es wird 8.21 Uhr, 9 Minuten vor halb neun. Gestern Nachmittag auf dem Platz vor dem Roten Rathaus in Berlin. Rund 300 junge Wehrpflichtige der Bundeswehr legen öffentlich ihr Treuegelöbnis ab. Mit dabei natürlich der Bundesverteidigungsminister Volker Rühe und Berlins regierender Bürgermeister Eberhard Diepgen. Mit dabei aber auch über 2000 Polizisten, die die Zeremonie abschirmten vor rund 1000 Demonstranten. Die zweite öffentliche Vereidigung in Berlin, sie war nicht weniger umstritten als die erste. Am Telefon grüße ich Dieter Heistermann, den stellvertretenden Vorsitzenden des Verteidigungsausschusses und SPD-Bundestagsabgeordneten. Guten Morgen. Herr Heistermann, Sie waren gestern ebenfalls bei der Zeremonie. Welchen Eindruck haben Sie mitgenommen?
Also ich habe mich erstmal mit den jungen Grundwehrdienstleistenden unterhalten, habe nach ihren Eindrücken gefragt, weil die nämlich an diesem Tag im Mittelpunkt zu stehen hatten und auch haben. Und die waren eigentlich von diesem Tag ganz angetan. Das, was im Umfeld sozusagen und am Umfeld passierte, haben sie natürlich auch registriert. Und mich selbst hat also nachdenklich gestimmt. Insofern folge ich da auch ihren Zahlen, welcher Aufwand notwendig war, um diese Veranstaltung im öffentlichen Rahmen durchzuführen. Wobei Öffentlichkeit nicht im vollen Umfang gegeben war, denn es waren gezielt eingeladen. Auch das muss man kritisch anmerken.
Eben, das wollte ich gerade fragen. Was haben die denn die Rekruten angemerkt, mit denen Sie gesprochen haben, wo dieses öffentliche Gelöbnis ja eigentlich im Prinzip unter Ausschluss einer großen Öffentlichkeit stattfinden musste?
Das Wichtigste war für sie natürlich, dass ihre Eltern, dass die Freundin oder sogar die Ehefrau mit dabei war, dass sie für diesen Tag, der ja einen besonderen Tag auch in dem Leben eines jungen Soldaten nun ihr einmal bedeutet und ist, dass ihre nähere Familie dabei sein konnte. Das Zweite, was natürlich bei Geben mit im Hintergrund spielte, dass die Positionen, wie sie etwa Trittin von den Grünen dort artikuliert hat, die haben natürlich auch Zeitungen gelesen. Und das, was auf der anderen Seite die Befürworter der Bundeswehr, um das mal global zusammenzufassen, artikuliert haben, dass sie sich nicht als nicht missbräuchlich gebrauchen lassen wollen, sondern sie wollen ihren Dienst für dieses Land leisten. Und das haben auch alle jungen Menschen mir in aller Deutlichkeit zum Ausdruck gebracht. Sie wollen sich weder missbrauchen lassen für die Gegner der Bundeswehr, noch wollen sie sich missbrauchen lassen für irgendeine politische Grundhaltung.
Kritiker sprechen ja von einer angestaubten Zeremonie. Braucht es denn ein öffentliches Gelöbnis mit eben den entsprechenden Widerständen, um zu demonstrieren, dass die Bundeswehr einen festen Platz in der Kultur des demokratischen Deutschland hat, wie Volker Rühe das gestern betont hat?
Also ich sage Ihnen ganz deutlich, die Bundeswehr ist eine Institution unserer Verfassung und Verfassungsinstitutionen versteckt man nicht. Und ich denke, dass diejenigen, die eine andere Haltung hier einnehmen, darüber nachdenken müssen, wie sie eigentlich mit dem Soldat in der Demokratie umgehen wollen. Für die SPD gilt jedenfalls das Leitbild vom Staatsbürger in Uniform und das ist auch Ausgangspunkt aller anderen politischen Überlegungen. Das, was etwa gestern die Grünen hier vom mobilen Kasernenhof und ähnliche Ausdrücke geprägt haben, das ist reine Agitation, aber über solche Agitation braucht man nicht zu debattieren, die entlarvt sich eigentlich selbst.
Gibt es vielleicht Schwierigkeiten mit dem Image der Bundeswehr? Das ist ja gespalten. Zum einen gibt es die Helden des Oderbruchs, zum anderen die rechtsextremen Vorfälle in der Truppe und in der Führungsakademie. Dann auch der unsensible Umgang mit dem Termin des öffentlichen Gelöbnisses. Da war ja ursprünglich der 13. August geplant. Was muss denn möglicherweise an der demokratischen Kultur der Bundeswehr verbessert werden?
Also ich glaube, wer in die Bundeswehr mal selbst hineingegangen ist, mit den dort lebenden Menschen gesprochen hat, der kann diesen Eindruck, den Sie jetzt eben geschildert haben, nicht nachvollziehen. Ich habe gerade in den letzten Tagen eine Bereisung von Bundeswehrstandorten in den neuen Bundesländern vorgenommen, mit einem Unterausschuss Streitkräftefragen in den neuen Bundesländern. Und ich muss sagen, die Gespräche, die wir dort geführt haben mit Grundwehrdienstleistenden, mit Unteroffiziersanwärtern, aber auch mit Offizieren, haben uns doch die Überzeugung gegeben, in der Bundeswehr sind aktive Demokraten tätig und nicht jemand, der verfassungswidrig oder diese Verfassung nur halbherzig unterstützt. Im Gegenteil, also wir haben ernsthafte Debatten und ernsthafte Auseinandersetzungen auch über das eigene Verhalten und auch eigene Fehlverhalten bei der Bundeswehr erlebt. Also insofern denke ich, ist dieses öffentliche Bild nicht, wird der Bundeswehr nicht gerecht.
Aber das ist ja genau die Frage. Deutsche Soldaten, noch ein positives Image, nehmen ja teil an internationalen Friedensmissionen, sind da geachtet. Aber offenbar will es nicht gelingen, dies auch in die Gesellschaft hinein zu transportieren.
Die Frage,
warum
das ist sicherlich so? Eine berechtigte Frage. Nur die Frage, der Soldat in der Demokratie, der wird natürlich belastet durch die Geschichte, so wie wir sie auf deutschem Boden erlebt haben, durch die Wehrmacht. Aber die Wehrmacht gibt es nicht mehr. Auf diesem Boden gibt es jetzt die Bundeswehr. In ihr sind Demokraten und die sind ja auf die Verfassung vereidigt. Und wer meint, die Bundeswehr sei nicht verfassungstreu oder sei nicht zum Schutze der Verfassung da, ich glaube, der muss sich mit der Bundeswehr mehr befassen, als das in den letzten Jahren vielleicht getan hat. Ich glaube, wir können auch nicht junge Menschen als Staat zum Dienst heranziehen und ihnen gleichzeitig Misstrauen gegenüberbringen. Das kann niemand aushalten. Das kann weder ein Politiker aushalten, noch ein junger Soldat. Aber ich glaube auch jeder im anderen öffentlichen Leben, wenn er mit einem solchen Misstrauen betrachtet wird.
Liegt denn vielleicht auch das Problem in der Imagevermittlung mit sozusagen am Chef, am Verteidigungsminister selber, der ja lange zum Beispiel bei den rechtsextremen Vorfällen von einer Einzelfalltheorie gesprochen hat?
Also ich denke, ich bin auch Ihrer Auffassung, die Bundeswehr ist nicht so ungefährdet, wie Sie manche hinstellen wollen. Denn das, was an gesellschaftlichen Veränderungen sich zeigt, das spielt sich natürlich auch in der Bundeswehr ab. Wenn in Berlin festgestellt wird, dass etwa 20% der Jugendlichen rechtsradikalen oder rechtsextremen Einstellungen anhängen, dann hat das natürlich, wenn diese jungen Menschen in die Bundeswehr auch Auswirkungen auf die Bundeswehr. Nur nicht die Bundeswehr ist die Ursache des Rechtsradikalismus, sondern in der Bundeswehr spiegelt sich das wider, was in anderen Städten oder in anderen gesellschaftlichen Organisationen und in Gruppen natürlich auch vorhanden ist. Nur sie stehen nicht so im öffentlichen Interesse wie die Bundeswehr. Dass die Bundeswehr im öffentlichen Interesse steht, das ist gut, weil dies natürlich der bewaffnete Teil dieses Staates ist. Und hier bedarf es immer einer sehr besonderen Kontrolle und eines genauen Hinsehens. Aber ich bin da sicher, dass die Menschen, die in der Bundeswehr Verantwortung tragen, das genauso tun wie verantwortliche Politiker.
Nach dem Rekrutengelöbnis gestern in Berlin, es war Dieter Heistermann, stellvertretender Vorsitzender des Verteidigungsausschusses und SPD-Bundestagsabgeordneter. Danke für dieses Gespräch nach Berlin.
Deutschlandfunk.
Uhr, die Nachrichten.
Weiter mit den Informationen am Morgen im Deutschlandfunk. Um 7:35 Uhr, Zeit für den Länderblick. Ostdeutsche Unternehmen an der Börse lassen sich fast an einer Hand abzählen. Heute kommt ein neues dazu. Es ist die Jenoptik, hervorgegangen aus dem DDR-Kombinat Carl Zeiss Jena. Prominenter Vorstandsvorsitzender ist Lothar Späth, der ehemalige baden-württembergische Ministerpräsident. Seinem Spitznamen Cleverle hat Späth in Thüringen alle Ehre gemacht und aus einem DDR-Kombinat einen weltweit agierenden Hightech-Konzern. Claudia van Laak berichtet.
Empire Späth Building, so nennen die Jener liebevoll spöttisch den Firmensitz von Lothar Späth. Empire Späth Building, der Name sagt eine Menge aus über die Rolle, die der 60-Jährige in der Stadt und auch im Land Thüringen spielt.
Wir hätten ohne Späth eine zu kleine Nummer geschoben. Also ich glaube, es wäre lange nicht so schnell vorwärts gegangen in dieser Stadt. Und ich glaube, dass vieles sehr viel provinzieller wäre.
Ich meine, es wäre alles viel, viel schlimmer gekommen. Und das, was er geleistet hat, was er bewegt hat, ich denke, kann sich sehen lassen.
Der ungekrönte König von Jena.
Bevor Lothar Späth zum ungekrönten König von Jena wurde, vergingen einige harte Jahre. Das DDR-Kombinat Carl Zeiss hatte in der Stadt rund 30.000 Mitarbeiter, viele Gebäude und Immobilien, aber kein konkurrenzfähiges Produkt, keine Absatzmärkte. Der Schwabe entschied sich für den Befreiungsschlag, wie er es heute nennt. Die Abrissbirne regierte die Stadt. Was der Zweite Weltkrieg nicht zerstört hat, das lässt der Späth jetzt abreißen, hieß es in Jena. Die Stadt musste noch mehr verkraften. Späth entließ mehr als 16.000 Leute.
Wenn mich die Leute fragen, was sind so deine schwierigste Stunde gewesen im Leben, dann fällt mir nicht die Politik ein, sondern eigentlich für diese 2-3 Nächte mit der Entscheidung, wir müssen jetzt 16.000 Leute entlassen. Und das passiert jetzt einfach.
Die Jenoptik war bis vor kurzem ein Staatsunternehmen, Besitzer das Land Thüringen. Lothar Späth machte mit diesem Unternehmen Industriepolitik und entwickelte die Region. Treuhand mit Gift mehr als 3 Milliarden Mark. Ehemalige Zeiss-Mitarbeiter wurden bei der Gründung neuer Unternehmen unterstützt. Späth nutzte seine Kontakte, um Investoren nach Jena zu holen. Die Jenoptik stärkte die Innenstadt durch den Bau eines Einkaufszentrums. Doch aus der Jenoptik sollte ein Technologiekonzern werden. So kaufte Späth systematisch Firmen aus den Bereichen Telekommunikation und Elektronikproduktion hinzu. Und damit auch die Absatzmärkte für die Produkte der Jenoptik. Eine für die neuen Länder eher untypische Erfolgsgeschichte. Für Lothar Späth ist der heutige Börsengang der Jenoptik auch psychologisch wichtig.
Für das Selbstbewusstsein der Menschen hier, ich merke das jetzt auch in der Begeisterung, mit der die Mitarbeiter ihre Aktien kaufen, die sie angeboten kriegen, dass wir ganz einfach zeigen, hier ist ein Unternehmen, das boxt sich durch international, das ist wettbewerbsfähig, das erhebt jetzt den Anspruch, nicht mehr ostdeutsches Hetzelunternehmen zu sein, sondern deutsches Unternehmen mit Sitz in neuen Bundesländern. Ich glaube, das ist schon ganz wichtig, auch psychologisch.
Die Arbeitslosenrate in Jena liegt bei 17% und entspricht damit dem Landesdurchschnitt. Doch die Stimmung ist besser. Lothar Späth hat es geschafft, Optimismus zu verbreiten. Selbst im Betriebsrat der Jenoptik und bei der Gewerkschaft hört man nur Lob. Nur eines wurmt die IG Metall, das ist der Austritt der Jenoptik aus dem Metallarbeitgeberverband. Mittlerweile ist Lothar Späth Ehrenbürger von Jena, Ehrensenator der Universität und Präsident der Ostthüringer Industrie- und Handelskammer. Viele könnten sich den umtriebigen Schwaben auch als Ministerpräsidenten in Thüringen vorstellen.
Im Gegensatz zu unserem Landesvater finde ich, dass sich der Herr Vogel da in Thüringen nicht ganz so verdient gemacht hat oder eingesetzt hat wie der Herr Späth in Jena.
Doch Lothar Späth will nicht zurück in die Politik. Sein Vertrag bei der Jenoptik wurde erst vor kurzem verlängert. Ich habe gemerkt, dass ich lieber Unternehmer bin als Politiker, sagt er.
Die französische Justiz hat gegen zwei deutsche Hooligans wegen versuchten Totschlags Haftbefehl erlassen. Sie sollen nach dem Fußball-Weltmeisterschaftsspiel Deutschland-Jugoslawien einen Polizisten in Lens brutal zusammengeschlagen haben. Der Beamte schwebt weiterhin in Lebensgefahr. In einem Schnellverfahren hat ein Gericht in Bethune gestern drei deutsche Hooligans zu einjährigen Haftstrafen verurteilt. Sie wurden für schuldig befunden, Sicherheitskräfte angegriffen zu haben. Soweit die Meldungen. Redaktion Matthias Kemmer. Die Wettervorhersage. Morgen teils sonnig, teils wolkig und in der zweiten Tageshälfte einzelne Gewitter. Höchsttemperaturen um 30 Grad. Zeit 12.05 Uhr.
S2 aktuell.
Mittwoch, 24. Juni 98, das sind die Themen heute Mittag. Um 12.30 Uhr geht es in Wirtschaft aktuell unter anderem um den Jahresbericht des Bundesverbandes Deutscher Banken. Und im Schwerpunkt um 12:45 beschäftigen wir uns mit der Erfolgsstory Jenas. Sie hören die Politik in S2 aktuell mit Reinhard Baumgarten. Es waren nicht nur Deutsche, die da seit Beginn der Weltmeisterschaft in Frankreich randaliert haben, aber die deutschen Rowdies haben sich besonders brutal und rücksichtslos gebärdet. Sie sind beinahe generalstabsmäßig vorgegangen, sie waren gut organisiert und mit modernem Gerät ausgestattet. Der DFB war über den versuchten Totschlag an einem französischen Polizisten derart geschockt, dass laut über einen Rückzug der deutschen Nationalmannschaft nachgedacht worden ist. Thomas Jung informiert nun über das Vorgehen der französischen Justiz gegen Gewaltbereite und gegen Krawallmacher.
Weil die Straftat so schwer ist, werden die Hooligans nicht vor ein Schnellgericht gestellt. Die französische Justiz hat ein normales Ermittlungsverfahren gegen alle Täter eröffnet, die den Polizisten Daniel Nivelle überfallen und lebensgefährlich verletzt haben. Es geht um versuchten, vorsätzlichen Totschlag. Markus Warnecke und Karl-Heinz Elschner sitzen in Bethune in Untersuchungshaft. Ihre zwei oder drei Mittäter müssen noch identifiziert und festgenommen werden. Außerdem muss der Ermittlungsrichter den Hooligan-Kontext abchecken. Eine enge Zusammenarbeit mit den deutschen Behörden ist erforderlich. Bis zur Prozesseröffnung wird es daher noch einige Monate dauern. Vermutlich wird ein Schwurgericht in Bethune die Täter aburteilen. Dass die Hooligans einen Gendarm angegriffen haben, verschärft die Anklage. Sie müssen mit 30 Jahren Gefängnis oder sogar lebenslänglich rechnen. Diesen Strafrahmen sieht die französische Rechtsprechung vor. Da der Überfall in Frankreich stattfand, werden die Männer aus Hannover und Braunschweig auch in Bethune verurteilt. Eine Auslieferung ist nicht möglich. Nach dem Prozess können die deutschen Behörden aber einen Antrag stellen, dass die Verurteilten ihre Strafe in einem Gefängnis im grenznahen Bereich oder in Deutschland absitzen können. Fasst man ihre noch flüchtigen Komplizen in Frankreich, wird ihnen ebenfalls in Bethune der Prozess gemacht. Werden sie aber in Deutschland festgenommen, können sie auch vor ein deutsches Gericht gestellt werden. Warnecke und Elschner haben derzeit französische Anwälte und Dolmetscher. Das Konsulat stellt auf Anfrage aber deutsche Anwälte, doch ist bei der Rechtsabteilung noch kein Ersuchen eingegangen. Meistens haben die Straftäter kein Interesse daran, die deutschen Behörden zusätzlich einzuschalten, heißt es. Insbesondere dann, wenn gegen sie auch im Heimatland etwas vorliegt. Die 27- und 26-jährigen Verdächtigen haben in den bisherigen Verhören alle Vorwürfe abgestritten. Sie hätten das Match gegen Jugoslawien auf einem Bildschirm verfolgt, gaben sie zu Protokoll. Als sie später festgenommen wurden, seien sie völlig überrascht gewesen und hätten gar nicht gewusst, warum. Doch die Beweislast gegen Warnecke und Elschner scheint erdrückend. Zum einen gibt es Fotos, zum anderen hat ein Ehepaar die Täter beobachtet. Außerdem wurden sie von Polizeibeamten zweifelsfrei identifiziert. Der 26-Jährige aus Braunschweig soll sogar von einem deutschen Anti-Hooligan-Spezialisten belastet werden. Verschärft wird die Affäre insbesondere durch die Hinterlist und Brutalität der Hooligans. Sie griffen sich Daniel Nivelle, der in einer Seitenstraße Einsatzfahrzeuge bewachte, und sie schlugen ihm gezielt nur auf den Kopf. Dies ist schon fast ein Mordversuch, sagte ein Justizsprecher. Aber die Anklage muss der Ermittlungsrichter erheben. Unterdessen wurde bekannt, dass die Polizei gestern einen direkten Zeugen des Angriffs festgenommen hat. Der 17-Jährige aus Wien hatte während des Überfalls 72 Fotos gemacht, die unter anderem in der Bild-Zeitung veröffentlicht wurden. Walter S. sei fasziniert von den Hooligans, heißt es. Er habe regelmäßig die Deutschen auf ihren Krawalltouren begleitet.
Sie hören die Politik in S2 aktuell. Genau 12:30, Michael Reimers nun mit Themen der Wirtschaft.
Und das sind unsere Schlagzeilen. Stahlindustrie baut trotz guter Nachfrage weiter Stellen ab, Ölpreisverfall hinterlässt Spuren in Schottland, kleine Sägewerke in der Kostenklemme und Bundesverband Deutscher Banken legt Bankenbericht 98 vor. Die Bankenlandschaft ist in Bewegung, so sickerte heute Morgen durch, dass die Commerzbank mit der Postbank über eine engere Zusammenarbeit verhandele. Heute Morgen präsentierte in Frankfurt der Bundesverband Deutscher Banken den Bankenbericht 98. Christine Bergmann berichtet.
Manfred Weber, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes Deutscher Banken, nutzte die heutige Pressekonferenz zu einem Rundumschlag. Er sprach viele Themen an, sagte aber nicht viel Neues.
Und wir sollten jetzt darauf achten, dass wir hier nicht in den Anfängen des Aufschwungs stecken bleiben. Und deshalb müssen die dringend notwendigen Reformen möglichst sofort nach der Bundestagswahl angegangen werden. Das wäre auch das beste Programm für mehr Wachstum und Beschäftigung, nämlich eine deutliche Senkung der Steuer- und Abgabenlast, eine wirklich nachhaltige Reform der sozialen Sicherungssysteme oder allgemein gesprochen eine marktwirtschaftliche Erneuerung.
Den Banken liegt vor allem eine Neuordnung der Kapitalertragssteuer am Herzen. Mit Kontrollen und strafrechtlichen Instrumenten sei das Problem der Kapitalflucht nicht zu lösen, meinte Weber. Vielmehr bräuchte man eine Lösung, die die Bürger akzeptierten. Eine Reform alleine würde allerdings nicht reichen.
Wir müssen darüber hinaus aber auch beachten, dass wir einen Weg finden müssen, um den Anlegern, wo dies nötig ist, einen Weg zu weisen zurück in die Steuerehrlichkeit. Wir müssen ein Interesse daran haben, das Kapital, das abgeflossen ist, rein aus steuerlichen Gründen, möglichst auch wieder zurückfließt. Und das wird nur dann sein, wenn ich irgendeine Form, eine verträgliche Form der Nachversteuerung finde. Ansonsten würde ich dem wenig Hoffnung beimessen.
Das heißt, die Steuersünder sollten, wenn sie sich selbst anzeigen, nicht nur straffrei ausgehen, sondern auch die hinterzogenen Steuern nicht voll bezahlen müssen. Dass den Banken so viel an diesem Thema liegt, ist verständlich. Schließlich gehen seit einiger Zeit die Steuerfahnder bei den Kreditinstituten ein und aus, um eben jenen Steuerhinterziehern auf die Schliche zu kommen. Dass der Staat so seine Probleme mit den Bürgern auf den Rücken der Banken austrage, hält Manfred Weber für unerträglich.
Zu unserem letzten Beitrag und damit zur heimischen Holzwirtschaft. Sie kann sich in jüngster Zeit über eine rege Nachfrage freuen. Allerdings, die hohen Preise für Holz machen vielen kleinen Sägewerken das Leben schwer. Reinhard Spiegelauer hat sich im Schwarzwald umgehört.
Ein großer, langer Schuppen im nördlichen Schwarzwald. In der Mitte lärmt eine Gattersäge. Etwa eine Minute braucht sie für einen ersten Schnitt durch den Stamm. Arbeiter greifen zu und sortieren die seitlich heruntergefallenen Teile. Ein gewöhnliches, mittelgroßes Sägewerk. Doch nur ein paar Kilometer weiter hört sich alles ganz anders an. 3 Millionen Mark hat die hochmoderne Kreissägen-Einschnittanlage gekostet. Pro Minute zerteilt sie 4-mal so viel Rundholz wie das klassische Werk. Solche Anlagen standen bis vor kurzem nur in gigantischen Fabriken, die jährlich bis zu 500.000 Festmeter Holz produzieren. Die Kreissäge hier wird nur 30.000 Festmeter pro Jahr schneiden. Doch die Investition wird sich rechnen, hofft Mitinhaber Christian Huber.
Wenn wir weiter am Markt bleiben wollen, müssen wir kostengünstiger, qualitativ hochwertiger und sehr flexibel reagieren können. Und das war für uns die Entscheidung für die Kreissägenanlage. Erstens können wir sehr kurzfristig reagieren, durch das, dass sie sehr variabel umstellt, also nicht wie herkömmlich Anlage abstellen, neue Maße einhängen, wieder weiterschneiden. Und zweitens, durch unseren höheren Ausstoß versuchen wir, die Fix- und die variable Kosten zu drücken.
In der Vergangenheit musste Huber schon mal Aufträge ablehnen, wegen Kapazitätsproblemen oder weil er nicht schnell genug liefern konnte. Das war früher nicht weiter tragisch, doch jetzt braucht Huber jeden Auftrag, denn die Gewinnspannen sinken seit 1992 stetig.
Nach dem Windwurf war die erste Bundeswaldinventur. Da wurde jedem Sägewerkinhaber gesagt, ihr müsst mehr produzieren, wir haben in Deutschland viel zu viel Holz, es wächst zu viel nach. Nur das Problem war, dass die amtliche Statistik überhaupt nicht stimmt. Dadurch kommt eine gewisse Rohstoffknappheit zustande.
Um überhaupt noch Gewinne zu erwirtschaften, müssen die Betriebe die Stückkosten senken. Durch die Rationalisierungen steigt aber gleichzeitig die Produktionskapazität wieder an. Ein Teufelskreis, dem die Kleinen zum Opfer fallen werden. 30% der Sägewerke müssen dieses Jahr dicht machen, schätzt der Sägewerksverband. Probleme bereiten den kleinen und mittelgroßen Betrieben aber auch riesige Holzfabriken, die in den letzten Jahren, zum Teil mit staatlichen Subventionen, gebaut wurden. Sie produzieren billig und sind bei den Forstämtern als Großkunden geschätzt. Deshalb bekommen sie Rabatte und dürfen auf Rechnung zahlen. Die kleineren Abnehmer dagegen müssen im Voraus zahlen und dadurch entstehenden Zinsverlust tragen. Doch ändern kann er nichts daran, sagt Huber achselzuckend.
Der größte Waldbesitz in Deutschland ist ja nach wie vor der Staatswald und das ist schon eine gewisse Monopolstellung, die die haben. Der Preis ist sehr starr momentan durch die riesige Nachfrage, weil die wissen genau, wenn Firma Andreas Huber Nein sagt, dann kauft es halt Firma XY und Holz wird gebraucht.
Die Forstämter können also relativ hohe Preise durchsetzen. Sonja Göringer, Amtsleiterin im Forstamtsbezirk Freudenstadt, ist denn auch zufrieden mit dem Verkaufsergebnis der letzten Saison.
Nachdem wir Jahre hinter uns gehabt haben, im Jahr 92, 93 nach dem Sturm, die alles andere als erfreulich waren, können die Waldbesitzer jetzt wieder auf gute Jahre zurückblicken. Der Betrieb läuft planmäßig und der Holzmarkt boomt. Wir können viel Holz einschlagen und gut verkaufen.
Doch nun, wie immer an dieser Stelle, zu den Finanzmärkten. Mit genau 1,80 Mark wurde der amerikanische Dollar heute Morgen in Frankfurt fast einen halben Pfennig höher als gestern gehandelt. Soweit Wirtschaft aktuell und nun zu unserem Schwerpunktthema. Lothar Späth kam, sah und siegte. Der in Baden-Württemberg gescheiterte Ministerpräsident ist zum international operierenden, erfolgreichen Konzernchef der Jenoptik AG aufgestiegen. In Jena ist er Wirtschaftsförderer, Kulturmäzen und Stadtpatron in einer Person. Der erfolgreiche Börsengang in der vergangenen Woche bedeutet die Krönung einer 7-jährigen Sanierungs- und Aufbaugeschichte, die nicht nur der Stadt selbst, sondern der gesamten Region zugutekommt. Jena, eine Stadt im Aufbruch. Monique Würz berichtet.
Es gibt viele Attribute, die der Stadt Jena heute zugeschrieben werden. Boomtown zu Füßen des Empire State Building etwa oder Jena, der Leuchtturm Thüringens. Versucht man die Situation dieser Stadt nicht ganz so euphorisch zu sehen, muss man dennoch feststellen, dass sie ein ostdeutscher Sonderfall ist. Die Entwicklung hier verläuft kontinuierlich aufwärts, Fortschritte überwiegen Rückschläge bei weitem, sodass der Aufschwung inzwischen die gesamte Region erfasst hat. Einig sind sich in Jena alle. Es gab zwar gute Ausgangsvoraussetzungen, wer sie jedoch genutzt und eine Vision verwirklicht hat, ist der Chef der Jenoptik AG, Lothar Späth. Der Börsengang des Unternehmens vor kurzem hatte Symbolcharakter. Professor Dr. Georg Machnick, Rektor der dortigen Universität, erinnert.
Man darf die Ausgangssituation nicht verkennen, als die Wende stattfand. Hier war Zeiss mit einem Betrieb von 26.000 bis 28.000 Betriebsmitgliedern in einer Stadt, die bei 100.000 war. Man muss sich diese Zahlenrelation ansehen. Dieses brach subtotal zusammen und es musste etwas Neues kommen. Und die Menschen waren voller Glück und Zufriedenheit über die politische Entwicklung, mussten aber gleichzeitig wahrnehmen, dass der eigene Existenz in Frage gestellt war. Das war eine unerhört tiefgreifende Konfliktsituation. Und in diese Situation hinein muss man eine Bewegung bringen. Man darf nicht in der Lethargie verbleiben. Und wenn dann solche Persönlichkeiten kommen, die nicht nur ein Statement abgeben, sondern zu dem Ganzen ein Konzept entwickeln, dann ist dies ein Hoffnungsanker. Dies ist eine Stelle, an der man sich orientiert, bei allen Unwägbarkeiten.
Deutschlandfunk.
Die Nachrichten. Die Bonner Koalition will nach Angaben des Vorsitzenden der Unionsfraktion im Bundestag Schäuble die finanzielle Unterstützung für Ostdeutschland gezielter einsetzen. Im Deutschlandradio Berlin sagte Schäuble, die Transferleistungen sollten auf dem bisherigen Niveau bleiben. Man brauche aber einen stärkeren industriellen Aufschwung in den neuen Ländern. Diesem Ziel diene die stärkere Konzentration der Fördermittel. Weiter meinte Schäuble, er befürchte für den Fall eines Wahlsiegs der Opposition, dass eine rot-grüne Regierung dem Aufbau in den neuen Ländern nicht den Vorrang geben werde, den er bei der jetzigen Koalition habe.
Uhr, 10 Minuten vor 8, der Deutschlandfunk mit den Informationen am Morgen. Wo es am vergangenen Sonntag zu den gewaltsamen Ausschreitungen kam. Mein Kollege Martin Gerner hat die kleine Stadt bei Lille besucht.
Ja, 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 ja. Que viva España.
Der Hauptbahnhof von Lens gestern Abend 18 Uhr. Den Oberkörper in rot-gelbe Fahnen gehüllt, schieben sich spanische Fußballanhänger vor dem Spiel gegen Bulgarien aus der Bahnhofshalle auf die Place du Général de Gaulle. Ein Dutzend Cafés laden hier direkt zum ersten Verweilen ein, liebevoll dekoriert mit Fähnchenschmuck. Über eine Seitenstraße ist auf Fensterhöhe ein großes Spruchband gespannt: Willkommen Deutschland. Seit vergangenem Sonntag löst dies in Lens mehr als zwiespältige Gefühle aus. So oder ähnlich hat es geklungen vor 4 Tagen, als nach und nach erst Hunderte, dann Tausende von Deutschen die 30.000 Einwohnerstadt bevölkerten. Zunächst friedlich, dann kurz nach 11 Uhr mit zunehmender Gewalt.
Einige von denen wollten die Zeche brennen, versuchten mit belgischen Francs zu zahlen oder gar nicht.
Schon nach dem ersten Tor der Jugoslawen gab es Unruhe. Da haben einige der deutschen Hooligans mit Biergläsern auf den Fernseher gezielt. Wir haben die Gläser dann durch Plastikbecher ersetzt, aber das hat sie nur mehr erzürnt. Als die Deutschen dann den Ausgleich erzielt haben, kamen von draußen welche rein und haben Reich, Reich und Deutschland gebrüllt, Stühle zerbrochen und dann muss wohl ein Aschenbecher geflogen sein, sonst wäre die große Fensterscheibe hier nicht zu Bruch gegangen.
Et puis là au deuxième but allemand, ils ont complètement explosé. Ils sont levés, ils ont fait des signes assez violents quoi, style Reich, Reich quoi, Deutschland, ils criaient comme ça. Et là ils ont commencé à lever les chaises, à les jeter par terre, à viser la télé toujours avec les gobelets plastiques.
Et ce que j'ai pu observer, c'est que
die Hooligans waren perfekt organisiert, sagt der Besitzer des Distingo, und offenbar angeführt durch einige intelligente Leithamme, die sie manipulierten und die auch die Getränke bezahlten, und sie trugen Stadtpläne bei sich, hatten also vorab schon Dinge geplant, inklusive möglicher Fluchtwege. Sehen Sie, selbst wenn man 2 Meter groß ist, 120 Kilo wiegt und tätowiert ist, schützt das nicht vor Feigheit.
Mit 2 Metern kann man sehr lasch sein. Und mit 120 Kilo kann man auch sehr lasch sein.
Das furchteinflößende Gardemaß deutscher Hooligans, ihre kahlgeschorenen Köpfe, der zum Hitlergruß gestreckte Arm, kaum ein Einheimischer, bei dem sich diese Bilder nicht festgesetzt haben.
Les gens, ils osent plus bouger, hein?
Die Leute wagen sich nicht mehr vor die Tür. Die Menschen hier haben Angst, sagt diese Passantin. Et vous?
Vor einem Monat, als Lens französischer Fußballmeister wurde, da waren hier auch Massen von Menschen auf den Straßen unterwegs. Bis 3 Uhr nachts wurde getanzt. Aber Gewalt? Nein.
Es könnte nicht der letzte Albtraum gewesen sein, fürchten die Menschen in Lens, denn morgen am Freitag spielt England dort gegen Kolumbien. Tausende Briten werden erwartet, viele ohne Karten und also mit Frust. Eine Reihe Geschäfteinhaber hat bereits angekündigt, ihren Laden geschlossen zu halten.
Eine Reportage aus Lens war das von meinem Kollegen Martin Gerner und die Zeit 7 Uhr und gleich 58 Minuten.